Lied, was uns so mit ein wenig hineinnimmt in unser heutiges Thema. Mit liebendem Herzen das Evangelium weitergeben. Das ist das Leitthema, was uns einige Wochen, einige Monate lang beschäftigt hat. Heute der Abschluss. Ich glaube, dass der Geist Gottes in den letzten 20, 25 Jahren in Deutschland etwas bewirkt hat, was wir Christen noch gar nicht so wahrnehmen wollen. Ich glaube, dass es heute etwas, eine andere Form gibt, wie wir Menschen erreichen mit dem Evangelium, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Damals war es so, die Christen, die Nichtchristen, der Christ lädt den Nichtchristen ein, der Nichtchrist kommt in irgendeine Veranstaltung und beschäftigt sich mit der Botschaft des Evangeliums und reagiert da irgendwie drauf. Es waren so zwei getrennte Flecken. Christ, Nichtchrist. Und ich glaube, dass Gott das enger zusammengebracht hat. Dass Christen und Nichtchristen heute gemeinsam leben und gemeinsam arbeiten, gemeinsam eine hohe Toleranz haben. Du bist Christ, das akzeptiere ich. Du bist nicht Christ, das akzeptiere ich auch. Diese Toleranz, dieses Annehmen des anderen. Und ich glaube, dass diese klassische Form der Evangelisation vorbei ist in Deutschland. Das ist meine feste Überzeugung. Sondern, dass Evangelisation, ich mag dieses Wort auch inzwischen nicht mehr. Wir haben es Reim erzählt bei uns auf der Theologischen Woche, eigentlich müssten wir dieses Wort auch ersetzen durch ein anderes Wort. Dass wir Christen in einer Gesellschaft leben und sie mit unserem Glauben durchdringen, mit einem Herzen voller Liebe für Jesus als Licht und Salz mitten in dieser Welt zu leben. Und die Beziehungen, die Gott uns schenkt, ehrlich, aufrichtig leben, freundschaftlich leben, den Menschen nicht als ein Missionsobjekt missbrauchen, sondern ehrliche, aufrichtige Freundschaft leben. Lasst die Menschen in unser Leben hineinschauen. Sie sollen an unserem Leben sehen, dass Gott da ist. Was sagt der Text? War auch eine unserer Predigten. Sie sollen uns als Licht und Salz sehen, damit sie Gott preisen. Ja? Und dann in einem Stil, in einer Art, wie wir gestrickt sind, diese Freundschaften leben. Das ist Evangelisation. Und irgendwann werden wir gefordert sein, auch über unseren Glauben Rechenschaft abzulegen. Zu reden. Das Gespräch zu suchen. Unseren Glauben nicht nur zu bezeugen, sondern dann auch das zu erklären, was die Inhalte des Glaubens sind. So, glaube ich, wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Glaube weitergegeben. 1:1, in der Begegnung 1:1. In meinen Beziehungen, die ich lebe. In den Hauskreisen, im Sportverein, im Fitnesscenter, wo immer ich meine Beziehung lebe, in der Nachbarschaft am Arbeitsplatz. Lasst die Menschen in euer Leben hineinschauen. Lasst sie hineinschauen. Und begegnet ihnen mit der Liebe, mit der Jesus Menschen begegnet. Und ich möchte bewusst mit einer Geschichte abschließen heute, wo ich den Fokus noch einmal auf Jesus Christus selber lenken möchte. Wie hat denn er das gemacht? Wie ist er den Menschen begegnet und wie hat er mit ihnen gesprochen? Was treibt mich in meinem Leben eigentlich an? Ich las jetzt von einem Ehepaar, hat ihr Leben lang hart gearbeitet, haben sich einen kleinen Rentengroschen verdient, dass es einige Jahre gut zum Leben reicht. Und ihr Ziel war es, wenn wir denn dann in Rente sind, dann reisen wir viel. Haben sie gemacht. Aber mal ehrlich, jahrzehntelang mal locht, um in der Rente ein paar Reisen zu machen, ist das Leben? Und auf dem Grabstein steht womöglich, ihr Leben war Dienst und Mühe für andere? Was treibt mich an in meinem Leben? Warum bin ich Christ? Damit ich die Fahrkarte im Himmel in der Tasche habe und mein Leben maloche? Bin ich deshalb Christ? Sind auch wir Getriebene unserer Gesellschaft? Werden wir gelebt oder leben wir? Nichts können wir mitnehmen in die Ewigkeit. Nichts. Es wird alles hier bleiben. Alles. Nur eine einzige Sache können wir mitnehmen. Das sind Menschen. Das sind Menschen, die Gott vertrauen. Und wir dürfen den Menschen ein Stück weit zeigen, wie Leben mit Gott funktioniert, damit sie Gott vertrauen können. Menschen können wir mitnehmen. Und ich möchte möglichst viele Menschen mitnehmen in die Ewigkeit. Der Rest ist nicht so wichtig. Ich leide darunter, dass Gott unter uns momentan so wenige Menschen zum lebendigen Glauben ruft. Nochmal, das hatten wir auch intensiv gesagt. Ich kann keinen Menschen zum Glauben bringen oder führen. Das kann ich nicht. Das macht immer noch Gott selbst. Auch das war eine sehr klare Aussage. Ich komme ja, war letzte Woche hier auf der Theologischen Woche in Eversbach. War nochmal eine sehr klare Aussage. Wir haben es nicht in der Hand, ob Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Das macht immer noch Gott selbst. Aber wir dürfen ihm dabei helfen. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht entmutigen lasse, dass in Hamburg so wenig im Moment geschieht. Jesus ist uns Vorbild. Er nutzt die Impulse, die Gott ihm setzt, um ganz genau zu dem Menschen hinzugehen, der jetzt mir bzw. Jesus in den Weg gestellt wurde. Und genau das ist das, was mir noch sehr wichtig ist, was ich auch sehr intensiv ja betont hatte in den Predigten. Gott stellt uns Menschen in den Weg. Nutzen wir diese göttlichen Möglichkeiten. Nutzen wir sie. In Johannes 4 sehen wir, wie das ganz praktisch geschieht. Gott stellt Jesus einen Menschen in den Weg und er fängt ein Gespräch mit diesem Menschen an. Schauen wir uns diese Geschichte mal ein wenig intensiver an. Johannes 4, ich lese. Jesus verließ Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Auf seiner Reise kam er durch Samarien, unter anderem nach Sychar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinen Sohn Josef geschenkt hatte. Dort ist der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Reise setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: Gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Lebensmittel einzukaufen. Wir sehen hier zuerst einmal, Gott sagt, Jesus, bleibe du am Brunnen. Es kam ihm auch ganz gelegen, er war müde, steht da ja extra sogar drin in diesem Text. Pause machen, Mittagszeit. Damals in Israel, Siesta-Zeit, zur Mittagszeit war es heiß, die Menschen haben Pause gemacht, man hat morgens und nachmittags bis in den Abend hinein gearbeitet und die Mittagszeit war Zeit der Pause, Zeit des Schlafens, Zeit des Relaxens. Gott hat alles bestens vorbereitet. Da kommt eine Frau aus der Stadt und so nimmt diese Geschichte ihren Lauf. Die Samariter waren übrigens ein eigenes Volk. Ein Mischvolk, bestehend aus Heiden und Juden, von Rom verwaltet und es lag genau zwischen dem israelischen Teil im Norden, zwischen Galiläa und dem israelischen Teil im Süden, Juda. Dazwischen lag dieses samaritische Gebiet, dieses Mischvolk, die Abgefallenen, wie sie verächtlich von den Juden bezeichnet wurden, die Frommen, die das alles nicht so ernst nehmen wie wir, die Liberalen, ja, so in diese Richtung tendierte das. Und dann sage ich mal, wenn ich uns heute anschaue, wie wir als Christen oft miteinander umgehen, die Abgefallenen, die Euphoriker, die Liberalen, die, kennen wir das nicht? Machen wir doch auch, ne? Ich kriegte heute ein Traktat in die Hand, heute Morgen bei uns, war im Briefkasten von Zeugen Jehovas. Was ist die erste Reaktion? Ach, die da, wir haben doch die Wahrheit mit Löffeln gefressen, oder? Ich beobachte mich ja auch, dass ich meine, ich bin der Wahre. Die anderen sind alle die Abgefallenen oder die Falschen. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass wir so nicht denken. Es ist immer noch Gottes Sache, wen er in seine Ewigkeit holt und wen nicht. Immer noch Gottes Sache. Versteht ihr? Und Jesus ist das sowas von schnurzpiepegal, dass er jetzt mit einer samaritischen Frau zu sprechen hat, die von den Juden als die Abgefallene, mit sowas redet man nicht, mit sowas beschäftigt man sich noch nicht mal. Sollen die doch in die Hölle gehen, ist mir doch egal. So dachten die Juden damals. Aber Jesus eben nicht. Die Juden hielten sich etwas für etwas Besseres. Jesus nicht. Und obwohl Jesus eine Pause verdient hat, stellt er jetzt seine eigenen Belange zurück. Es geht um einen Menschen, dem Gott ihn jetzt in den Weg stellt. Es geht darum, diesen Menschen zu sehen, wahrzunehmen, zu helfen, zu begleiten. Und auch das ist mir wichtig. Wenn Gott uns Menschen in den Weg stellt, nehmt euch bitte Zeit. Nehmt euch bitte Zeit für diesen Menschen. Schaltet nicht auf, ich habe jetzt Feierabend, lass mich in Ruhe. Macht Jesus auch nicht. Ich könnte jetzt Siesta verbrauchen, lass mich in Ruhe. Nein, er nimmt sich Zeit, um mit diesem Menschen zu sprechen. Und noch ein Aspekt ist wichtig. Diese Frau kommt zur Mittagszeit. Warum kommt sie nicht morgens oder abends, wenn es kühl ist? Warum macht sie sich die Mühe, zur Mittagszeit zu kommen? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Sie wollte alleine sein. Sie wollte nicht mit anderen in Begegnung kommen. Später fällt auf, dass sie ein sehr unmoralisches Leben geführt hat. Und sie wollte keinen Kontakt mit Menschen. Guck mal, die Sünderin und das und so. Sie hatte Angst vor Menschen. Und in der Mittagszeit gab es keine anderen Menschen, die das machten, zum Brunnen zu gehen. Also wählte sie genau diese Zeit. Die Gegenwart anderer war ihr unangenehm. Wahrscheinlich, weil sie wieder irgendwelche Spitzen bekommt. Dann lieber zur schweißtreibenden Zeit Wasser holen. Es wird die Frau erstaunt haben, von einem Mann angesprochen zu werden. Normalerweise wurde über sie geredet, aber nicht mit ihr. Jesus tut es. Er bricht alle Konventionen und schafft so von Anfang an ein sehr vertrauensvolles Zuhören. Lesen wir weiter. Die Frau fragte überrascht, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser, wo ich doch eine samaritische Frau bin? Normalerweise wollten Juden mit Samaritern nichts zu tun haben. Jesus möchte mit dieser Frau sprechen. Nun ist es mir ziemlich klar, dass Jesus wahrscheinlich von Gott einige Impulse durch den Heiligen Geist bekommen hat, dass er weiß oder spürt oder sieht, diese Frau ist verletzt, diese Frau ist verwundet, diese Frau trägt Lasten, diese Frau braucht jetzt mich, das braucht jetzt das Gespräch. Vielleicht hat er in ihren Augen längst gesehen, wie es in ihrer Seele aussieht. Wahrscheinlich sogar. Und ein guter Seelsorger. Wer ein Gespräch ernst nimmt und ehrlich nimmt, der schaut den Menschen in die Augen. Und dann kannst du sehen, wie es diesem Menschen wirklich geht. Man kann es sehen. Jesus will diese Frau in ein Gespräch verwickeln und verwendet als Aufhänger eine Bitte. Gib mir zu trinken. Auch diese Tragweite ist enorm. Ein jüdischer Mann spricht eine samaritische, ausländische Frau an und bittet sie um einen Gefallen. Niemals hätten Juden so gehandelt. Umso erstaunter war die Frau. Frauen waren aus jüdischer Sicht Menschen zweiter Klasse. Und das ganze Neue und Alte Testament durchzieht diesen Gedanken, dass Frauen wertlos sind. Nicht bei Gott, nicht bei Jesus. Und über die Jahrtausende hinweg haben wir Männer uns an Frauen versündigt und abermals versündigt, weil wir sie als Menschen zweiter Klasse behandelt haben und manche machen es ja noch bis heute. Jesus tut das nicht. Er nimmt diese Frau sehr ernst und er möchte ihr dienen. Übrigens hat sich Jesus von Frauen dienen lassen während seiner 3 Jahre auf Erden. Mit ihrer ganzen Habe haben einige Frauen Jesus gedient und Jesus hat das angenommen. Er achtet die Würde dieser Frau und lässt sie spüren, dass sie ihm wichtig ist. Dass sie Ausländerin ist, dass sie samaritisch ist, dass sie Sünderin ist, ist erstmal uninteressant. Diese Frau ist ihm wichtig und wertvoll. Und das sagt er ihr, indem er sagt, gib mir zu trinken. Er schätzt sie so wert. Ich brauche deinen Dienst jetzt. Du bist mir wichtig und wertvoll. Und hier sehen wir sehr deutlich, dass das Gespräch über den Glauben nur über das Herz geht. Nie über den Kopf. Wenn wir das Herz der Menschen erreicht haben, und zwar ehrlich erreicht haben, dann können wir auch über den Glauben sprechen, nicht umgekehrt. Und leider machen viele Menschen ihr Herz dicht, bauen eine Mauer auf, haben sie aufgebaut über Jahrzehnte hinweg. Da kommst du nicht rein. Diese Mauer kann nur der Mensch selber abbauen, nicht wir. Und wenn er das nicht tut, dann tut das eben nicht. Da können wir nichts machen. Über eine einfache Bitte, ich möchte meinen Durst löschen, kommt ein geistliches Gespräch zustande über dieses Durstlöschen. Lebenswasser. Lesen wir weiter. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben daraus getrunken? Das ist typisch Jesus. Jesus kommt direkt zum zentralen Punkt im Leben dieser Frau. Frau, Wasser ist nur der Aufhänger. Dein Herz ist leer. Dir fehlt der Sinn im Leben. Dir fehlt eigentlich alles im Leben. Du funktionierst nur im Leben. Du hast eine Menge Fehler gemacht. Und hast vermeintest, dass du das Glück, das du dir suchst, dass das Lebenssinn und Lebensziel ist, aber es ist es nicht. Dein Herz ist leer. Und die Frau wird wahrscheinlich gedacht haben, ich würde ja gerne glauben. Ich möchte meinen Lebensdurst ja gestillt bekommen und ich habe so viel probiert. Ich habe versucht, mich mit allen Sinnen und Begierden und Sehnsüchten auszuleben, aber es hat nicht gereicht. Mein Herz hat kein Zuhause gefunden, ich bin nicht angekommen. Alle meine Beziehungskisten haben irgendwie versagt, nicht die Erfüllung gebracht. Immer wieder an die falschen Männer bin ich geraten. Und wenn ich ganz ehrlich bin, haben viele meiner Lebensaktionen eigentlich das Gegenteil bewirkt. Statt glücklich zu werden, bin ich unglücklich, an den Rand gedrängt worden, an den Rand der Gesellschaft. Hat ja auch seinen Grund, warum ich hier alleine jetzt in dieser Mittagshitze Wasser holen gehe. Ich bin einsam geworden, habe Angst vor Menschen, habe sogar Angst vor mir selbst. Das wird die Frau vielleicht gespürt haben in ihrem Herzen. Und Jesus spürt das. Jesus weiß, was in ihrem Herzen vor sich geht. Er sieht in ihre Augen und er sieht diese Herzensnot. Er sieht diese tiefe Sehnsucht nach wahrem, sinnerfüllten Leben. Er sieht diese verletzte Frau. Und er redet nicht um den heißen Brei herum. Er sagt, du brauchst Lebenswasser. Du brauchst Seelenheil. Dann hast du eine Chance, dein Leben, auch dein unmoralisches Leben zu verändern und glücklich zu werden. Die Frau hat die Aussage Jesu aber nicht verstanden. Sie bleibt an äußerlichen Dingen hängen, während Jesus schon in ihr Inneres dringt. Lesen wir weiter. Jeder, der dieses Wasser trinkt, erwidert Jesus darauf, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis in das ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser, sagt die Frau, damit ich nie wieder durstig bin und nicht mehr herkommen muss, um Wasser zu holen. Wer von dem Angebot Jesu wirklich profitieren möchte, muss zu Jesus kommen. Und das macht er dieser Frau deutlich. Du musst zu mir kommen. Dein eigenes Leben durchdenken. Aber zu mir kommen. Ich gebe dir dieses Wasser. Die Frau bleibt aber bei der Lösung ihrer Probleme auf Äußeres bedacht. Sie möchte ihre Lebenssituation verändern. Gib mir dieses Wasser, da brauche ich nicht mehr herlaufen. Sie möchte ihre Lebenssituation verändern. Es bequemer haben, am liebsten eine Wasserleitung direkt in ihre Wohnung, dann hat sie das Problem gelöst. Sie hat nicht verstanden, dass es um ihr Herz geht, um persönliche Veränderung. Wie oft verwechseln wir Glaube und Religion? Oder anders gesagt, wie oft wollen wir etwas tun, hier Wasser trinken? Und wie wenig wollen wir uns von Gott beschenken lassen? Mit seinem Wasser. Auch wir Christen stehen immer wieder in dieser Gefahr. Tu was, dann klappt's. Krempel die Ärmel hoch, dann ist Gott mit dir zufrieden. So ein Blödsinn. Lass dich von Gott beschenken. Das andere kommt dann. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Ich muss was tun, denkt die Frau immer noch. Und Jesus sagt, nein, du musst nichts tun. Und bohrt nach. Lässt sich nicht abweisen. Gut, sagt Jesus. Geh und rufe deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, sagt Jesus, verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt meinte die Frau, Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Auch wieder spannend, nicht, was hier geschieht. Jesus legt den Finger in die Wunde. Und was macht die Frau? Sagt kurz, aua, Moment, ich möchte erst mal ein anderes Problem. Fass mich nicht an. Frei nach dem Motto, wasch mich immer, mach mich nicht nass. Wenn jetzt sofort wächst zu einem Randproblem, was gar nicht wichtig ist. Und das beobachten wir auch so oft, nicht? Wenn wir den Finger in die Wunde legen, der Mensch sagt vielleicht, aua, sagt, aber lass mich in Ruhe, damit will ich, weiter darfst du nicht. Weg, weg. Ich lasse das nicht zu. Und Jesus legt diesen Punkt. Stimmt, sagt er, du bist nicht verheiratet. 6 Männer hast du verschlissen. 5. Und jetzt lebst du mit dem 6. zusammen. 6-mal hast du deine Lebensumstände verändert. 6-mal hast du versucht, deiner Seele den Durstlöscher zu geben. 6-mal hast du versagt. 6-mal ist nichts geschehen, was dein Leben in eine gute Spur gebracht hat. Und Jesus will klare Verhältnisse, ganz klare Verhältnisse. Er will, dass das Leben dieser Frau in Ordnung kommt. Aber die Frau ist nicht bereit, noch nicht. Wendet davon ab. Moment, dieses Kapitel, Jesus, das rührst du nicht an. Das tut mir jetzt richtig weh. Ich möchte mit dir gerne über das Gebet sprechen. Warum betet ihr und so weiter? Und Jesus geht darauf zuerst einmal ein. Jesus antwortete, glaube mir, die Zeit wird kommen, in der es unwichtig ist, ob ihr Gott auf diesem Berg oder in Jerusalem anbetet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen Gott überall anbeten können. Wichtig ist allein, dass sie vom Geist Gottes und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will Gott angebetet werden, denn Gott ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss seinen Geist haben und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnet, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird. Der wird uns schon alles erklären. Da sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin der Messias. Jesus geht auf ihre Frage ein, aber nur kurz. und kommt wieder zu dem zentralen Punkt zurück. Ich bin der Messias und du musst zu mir kommen. Ich kann dir Heilung geben, umfassend und ganz. Die Frau ist in ihrem religiösen Denken gefangen. Sie hat in ihrem Leben viel Pech gehabt. Sie wurschtelt sich irgendwie durch ihr Leben. Sie hat eine tiefe Sehnsucht nach wahrem Leben und sie lenkt wieder von der Wahrheit ab, begibt sich auf Nebenschauplätze. Aber Jesus sagt, stopp, dein Leben musst du vor Gott in Ordnung bringen. Und dann bietet er ihr das an. Ich bringe dein Leben in Ordnung. Ich bin der Messias. Experte darin, Leben in Ordnung zu bringen. Wir wissen, dass Jesus dass dieser Experte ist. Wir wissen heute, dass er ans Kreuz nach Golgatha gegangen ist, dass er gestorben ist für die Schuld der Menschheit, dass er auferstanden ist, heute zu Rechten des Vaters sitzt, in einer Einheit Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist. Und wir wissen, dass dieser Ausspruch von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben stimmt. Und wir wissen, dass Gott diese Welt so sehr geliebt hat, dass er Jesus für diese Welt gesandt hat, für meine und deine und unsere Schuld. All das wissen wir. Das ist das Lebenswasser, von dem Jesus hier spricht. Und die Frau hat das verstanden. Diese heidnische Frau, die zum Judentum übergetreten ist, die begriffen hat, wer der Messias ist, sie hat es verstanden. Es gibt gar keinen Zweifel mehr. Dieser Jesus ist der Messias. Bei ihm kommt mein Leben zur Ruhe. Bei ihm kann ich Vergebung meiner Schuld bekommen. Bei ihm kann mein Herz Fülle bekommen. Die ganze Leere, die da ist, kann verschwinden. Auch wenn hier nicht explizit steht, wird die Frau Gott um Vergebung für ihre Schuld gebeten haben und ist zum lebendigen Glauben durchgedrungen. Die Frau hat einige Male versucht abzulenken, aber Jesus ist beharrlich dran geblieben. Und das ist Gesprächsführung, beharrlich dran zu bleiben an dem Wesentlichen und nicht vom Wesentlichen abzulenken. Ja, wir müssen die Fragen der Menschen beantworten, alles richtig, aber am Wesentlichen dranbleiben. Bei Gesprächen über den Glauben muss ich häufig feststellen, dass man ganz schnell in die Gefahr gerät, fromme Gespräche über Gott und die Welt zu führen, aber nicht in das Zentrum des Herzens vorzudringen. Und hier muss der Heilige Geist uns lenken, uns leiten und uns Mut geben, auch diese Fragen auch mal in das Herz eines Menschen hineingucken zu dürfen und auch mal den Finger vielleicht in die Wunde zu legen, um helfen zu können. Macht der Arzt übrigens auch. Ja. Die Geschichte hat ein Happy End. Lesen wir es. Seine Jünger, die gerade aus der Stadt zurückkamen, wunderten sich, dass er mit einer Frau redet. Aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr? Warum sprichst du mit ihr? Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und berichtete aufgeregt allen Leuten, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Dabei hat er mich noch nie gesehen. Ob er wohl der Messias ist? Neugierig liefen die Leute aus der Stadt und später lesen wir, und viele glaubten an ihn. Den Krug ließ sie stehen, den brauchte sie jetzt nicht mehr. Ihr Durst war gestillt, ein für alle Mal. Die Frau, die eben noch mit keinem Menschen zusammentreffen wollte, die nicht gesehen werden wollte, die Angst hatte vor den Menschen, rennt in die Stadt, klopft an jede Tür und sagt, hey, ich habe den Messias kennengelernt, kommt mit, kommt mit. Dieser Messias kann nicht nur mich, sondern euch total verändern. Das ist ihr Stil, wie sie evangelisiert, wie sie mit Menschen umgeht. Es wird nicht leicht sein, ein neues Leben zu beginnen. Es wird nicht leicht sein, sich von dem sechsten Mann zu trennen und manches in ihrem Leben zu verändern. Aber es hat sich einiges gravierend verändert. Sie hat Zugang bekommen zu sich durch Gott. Sie hat Zugang bekommen zu anderen durch Gott und vor allem durch Jesus Christus Zugang bekommen zum Vater im Himmel. Das ist Glauben. Und diese Geschichte erzählt sie den Menschen so ganz einfach. Und die Folge ist, dass es in Sychar eine kleine Erweckung gibt. Gott hat alles vorbereitet. Ein Gespräch mit einer Frau, was Jesus geführt hat, und mit einer Folgewirkung in die Stadt hinein. Liebe Gemeinde, diese Geschichte ermutigt mich, ein offenes Herz für Menschen zu haben. ihnen in die Augen zu gucken, ihnen Freund und Freundin zu werden und ein großes Herz zu bekommen für die Menschen, um dann Glaubensgespräche zu führen. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und weil er in seiner Allwissenheit weiß, wer sich zu ihm hinwenden wird, darum lasst uns diese drei Dinge tun. Ein offenes, liebendes Herz für die Menschen behalten, an denen Gott wirken möchte, einen Blick zu bekommen, wo sendet Gott mich hin, und dann mutig unter Leitung des Heiligen Geistes dieses Gespräch auch zu suchen. Und so werden wir erleben, dass viele Menschen zum lebendigen Glauben kommen werden. Auch heute noch. Amen.